ARD.
Man wird quasi von dem toxischen Partner ja einmal auch mit Liebe überschüttet. Das ist dann natürlich Dopaminausschüttung und andererseits schlecht behandelt. Und das ist dann Cortisol, Stresshormon. Und dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Hormonen macht süchtig. Also es macht den Körper wirklich abhängig. Und man will ja immer wieder die nächste Dopaminausschüttung haben. Und dann tut man auch alles dafür. Und selbst wenn man weiß im Kopf, okay, der Partner tut mir nicht gut, ich muss mich trennen, aber es trotzdem eine Möglichkeit gibt, dass er einen vielleicht zurück will sogar. Vielleicht auch, die machen es ja auch gerne, die kämpfen dann halt nochmal. Ne? Dass man das dann sagt, okay, ich will trotzdem wieder diesen Kick haben und dann trotzdem zurückgehen, obwohl man im Kopf weiß, der tut mir nicht gut, der war gewalttätig oder nicht, musste nicht mal sein, ja, aber man weiß, es tut einem nicht gut, man geht trotzdem hin. Also so voll gegen den Verstand eigentlich.
Mann oder Frau kennt es, man kommt einfach nicht voneinander los, man geht immer wieder zurück, obwohl man es eigentlich besser weiß. Es geht um toxische Liebe und die Frage, ist toxische Liebe eine Sucht? Darum geht es in dieser Folge. Süchtig nach alles, süchtig nach Beziehungen.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Die eine oder der andere kennt es, man kommt von einem Menschen einfach nicht weg. Kryptonitmensch, sagen manche dazu, oder auch, ich bin süchtig nach diesem Menschen. Das kann toxische Liebe sein und wir stellen die Frage, macht so etwas wirklich süchtig? Darum geht's in dieser Folge und kleiner Hinweis vorab, der hier besprochene Fall ist teilweise ziemlich heftig. Es werden Selbstverletzungen und ein Suizidversuch thematisiert, also wenn du dafür sensibel bist, hör die Folge vielleicht nicht alleine an. Und wie immer habe ich natürlich wieder einen tollen Gast bei mir im Studio, Umut Özdemir. Moin.
Moin, hallo.
Moin. Du bist Diplompsychologe, arbeitest als Paar- und Sexualtherapeut. Außerdem hast du ein Buch geschrieben, Leichter lieben, weil Beziehung auch einfach geht. Sag mal, das, was wir gerade im Intro gehört haben, stimmt das? Kann man Liebe wirklich mit einer Drogensucht vergleichen? Macht das so abhängig?
Ich muss da nochmal reingreifen. Ich bin approbierter Psychotherapeut, also Diplompsychologe und Psychotherapeut, weil, das ist mir wichtig tatsächlich, weil Paar- und Sexualtherapeut in Deutschland nicht geschützt ist. Das heißt, du kannst auch eine Praxis aufmachen und dich Paar- und Sexualtherapeut nennen. Und das ist mir wichtig zu sagen, ich bin dafür ausgebildet, Krankheiten und Diagnosen zu behandeln.
Deswegen so. Haben wir dich ja auch eingeladen, weil das so ist. Oh, direkt, genau. Direkt erstmal verkackt in der Anmord-Scheiße.
Nein, alles gut, alles gut. Das ist mir nur wichtig, um zu sagen, ich bin ja in dem Bereich ausgebildet und ich arbeite wissenschaftlich und evidenzbasiert. Das heißt, dass ich meiner Meinung nach durchaus sagen kann, nee, die machen nicht so süchtig. Einfach Dopaminausschüttung und so zu haben, das ist nicht das Kriterium für eine Sucht. Eine Sucht hat ganz andere Kriterien und viele, viele Dinge machen eine Dopaminausschüttung. Ich bin auch nicht süchtig nach Chips, aber die machen eine Dopaminausschüttung. Viele Menschen sind nicht süchtig nach Sport, ist ja eh das Konzept fraglich auch, ob es das gibt. Und das macht aber auch eine Dopaminausschüttung. Also daran würde ich es gar nicht festmachen.
Aber einige kennen es bestimmt selbst oder kennen Menschen im Umfeld oder vielleicht auch die eigenen Eltern. Beziehungen, die einfach nicht funktionieren, wo es immer wieder Drama und immer wieder Stress gibt. Darum geht's ja in dieser Folge.
Ich glaube, toxisch wäre der Fachausdruck für das, was wir hier veranstalten. 100-mal gegangen, 100-mal versöhnt und alle Wunden immer wieder aufgerissen. Wir lieben uns. Wir lieben uns.
Wie in dem Song redet man ja gerne von toxischen Beziehungen. Gibt es diesen Begriff überhaupt in der Psychologie?
Nein, wir haben den in der Psychologie nicht. Das kann doch ja sein, dass er vielleicht in 5 bis 10 Jahren Einzug erhält, weil die Gesellschaft immer wieder darüber spricht. Aber das ist quasi ein Begriff, der klingt erstmal wissenschaftlich, der klingt erstmal nach Psychologie. Deswegen akzeptieren den auch so viele so gerne und hat aber überhaupt keine Basis quasi, sondern der wurde gesellschaftlich festgelegt und ich weiß nicht, es ist halt so ein, ich bin da immer relativ skeptisch, um ehrlich zu sein, weil ich den Eindruck habe, dass der gerne sehr weit verwendet wird. Auch toxische PartnerInnen, toxische Verhaltensweisen und so weiter.
Manchmal, inflationär.
Absolut. Und manchmal ist das halt echt der Fall, wo ich mir denken würde so, ihr hattet halt vielleicht einfach eine Meinungsverschiedenheit. Das muss nicht immer toxisch sein, weil ich finde gleichzeitig bagatellisiert das, was Menschen wirklich, wenn sie physische Gewalt oder sowas gibt in einer Beziehung, dass das dann echt bagatellisiert wird, indem man das andere in denselben Topf reinschmeißt.
Ja. Deswegen haben wir dich ja hier. Nicht umsonst hast du ja auch einen Preis gewonnen für Wissenschaftskommunikation. Du machst ja sehr viel auf Social Media, auf Instagram, wo du über all diese Dinge redest. Und wir reden jetzt hier eben nicht über eine toxische, sondern über eine missbräuchliche Beziehung. Wir reden über emotionalen Missbrauch, über physischen Missbrauch auch. Und zwar in der Beziehung von Magdalena. Die haben wir gerade im Intro gehört. Und die habe ich besucht in Rheinland-Pfalz, in der Ecke Bad Kreuznach. Sehr schön ist das da gewesen. Sie erzählt mir in dieser Folge von einer 5-jährigen missbräuchlichen Beziehung, aus der ein Kind entsprungen ist. Und als ich sie in ihrem Mehrparteienhaus besucht habe, da war ganz schön was los, kann man sagen.
Na, hi. Ist was los bei dir? Ja. Hi, Hubi.
Magdalena.
Hi, freut mich.
Wer ist das?
Ja. Hallo, ich bin Hubi.
Ihr neuer
Mann, ist
Hallo,
Hubi.
Hi.
Ein Journalist.
Tochter von Bella.
Echt?
Ja.
Also ist Magdalena dein Tante?
Ja.
Magdalenas Schwester nimmt die Kinder mit und dann ist auch Ruhe zum Reden.
Jetzt ist erst wieder ruhiger hier. Es ist immer ein bisschen hektisch mit 3 Kindern, die sich gegenseitig so aufschaukeln auch gerne.
Magdalena ist 22, hat dunkle Haare und ist im Gespräch sehr zugewandt. Eine der Personen, die Augenkontakt hält, statt wegzusehen und auch sehr bestimmt redet. Wir gehen spazieren in den Weinbergen ihrer Nachbarschaft und sprechen über die Beziehung zu dem Mann, der sie in Therapie bringen sollte. Und das, obwohl am Anfang alles so wunderschön begonnen hat.
Wir haben uns kennengelernt und 3 Wochen später sind wir schon zusammengekommen. Und das war halt wie im Märchen quasi, ne? Also wir haben am Anfang nur auch Blicke ausgetauscht und stundenlang in die Augen geguckt, so mäßig, obwohl Leute um uns drum rum saßen. Und das war ein Mensch, wo ich dachte, der sieht mich. Da ist endlich jemand, der mich sieht, der mir zuhört und der auch versucht, mich zu verstehen. Und wir sind nachts draußen rumgelaufen, haben Musik gehört, haben gesungen zusammen. Und das waren so Kleinigkeiten, die mir aber so gefallen haben quasi. Und er wusste das auch. Und auch wenn ab und zu schon so ein paar Red Flags kamen, habe ich das dann immer ignoriert und habe gesagt, komm, du vertraust ihm jetzt einfach. So. Also für mich war es wirklich so, okay, das ist er und mit dem will ich auch bleiben. Und für mich, ich war immer schon so, dass ich dachte, okay, ich möchte jemanden mit jemandem zusammen sein und dann für immer. Also einmal jemanden kennenlernen und dann für immer mit dem zusammen sein.
Und du warst 16 zu dem Zeitpunkt?
Ich war 16 und er war 22. Aber ich bin auch sehr schnell davon abhängig geworden. Also wir waren dann, das waren den Sommerferien und die letzten 2-3 Wochen waren wir dann schon zusammen. Und dann musste ich nach den Sommerferien aber wieder zu Hause schlafen, weil ich ja 16 war und zur Schule musste. Und da hat es dann auch angefangen, dass ich mich zum ersten Mal selber verletzt, weil ich die Nacht nicht ausgehalten habe, wo ich nicht bei ihm war. So, wo man eigentlich denkt, okay, gehst du einfach schlafen, seht euch am nächsten Tag. Aber es war wirklich so krass. Und er hat das aber auch immer so von mir so rausgekitzelt. Er wollte wirklich, dass ich 24/7 bei ihm bin. Und bin auch recht schnell, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, auch zu ihm gezogen, inoffiziell. Also meine Mutter wusste das natürlich. Und habe auch 2 Wochen später meine Schule abgebrochen.
Wow, also all in.
Ja, genau, so.
Ja, all in. Wie im Märchen hat es angefangen, sehr viel sofort rein investiert, dazu muss man sagen, sehr jungen Jahren mit 16. Aber was da ja rausspringt, ist, was man raushören kann, dass Menschen ja allgemein sehr viel in Beziehungen investieren und sehr viel sich da reinstürzen und die Beziehung oder eine Liebesbeziehung ja die Antwort auf sehr viele Lebensfragen vermeintlich ist. Warum sind wir Menschen so?
Ja, ich glaube, wenn ich die Antwort abgeben könnte, kann ich nach Schweden fliegen und mir einen Nobelpreis abholen. Wir landen da ja natürlich wieder bei biopsychosozial, weil einerseits, also die Gesellschaft ist schon so, dass sie ein Stück weit uns einredet, als Single sei man defizitär und da stimmt irgendwas nicht und man muss in einer Beziehung sein. Gleichzeitig wird uns das vorgelebt, wir wollen das vielleicht auch. Dann sind natürlich auch eigene Interpretationen, was will ich, wie sehe ich mich, wie sehe ich meine Zukunft. Wie stark halte ich daran fest? Gibt es für mich vielleicht keine andere Wahl und lasse mich dann auch wie jemanden ein, wo ich vielleicht nüchtern betrachtet sagen würde, weiß nicht. Und all das sind halt so Faktoren, die damit reinspielen und natürlich aber auch biologische Komponenten. Natürlich macht das was mit mir, wenn mich jemand anfasst, mich streichelt, geliebte Personen anschauen und so. Und vielleicht auch so ein bisschen, je jünger man ist, könnte das durchaus sein, dass man, vielleicht sucht man auch irgendwie halt außerhalb der Familie, weil das ja eigentlich der Entwicklungsschritt ist, den wir alle machen sollen und auch machen wollen.
Und sich aus der Familie zu emanzipieren.
Genau, dass man am Anfang ganz viel mit der Familie zu tun hat und je älter man wird, desto mehr oder wichtiger werden auch Menschen außerhalb der Familie. Und dann kommt halt diese Verknalltheitsphase. So ein Passionate Love genannt in der Psychologie.
Und wie im Märchen,
absolut,
wie sie es beschreibt.
Absolut, Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Und man ist auf Wolke 7, rosarote Brille auf. Und ein paar Monate später kommt halt das Erwachen quasi und man hat so einen realistischen Blick auf die andere Person. Aber am Anfang, klar, man idealisiert, alles ist toll an der Person, die hat gar keine Fehler, keine Schwächen. Und dann macht man eines Morgens auf und denkt sich so, Alter, warum liegen die Socken hier rum?
Gibt es denn, wenn wir nochmal den Vergleich zu einer Droge machen, gibt es eine Prädisposition, dass sich manche mehr als andere da reinstürzen?
Wir reden in der Psychologie von sogenannten Suchtpersönlichkeiten. Das muss aber nicht immer so eine, es kann eine biologische Prädisposition sein, muss aber nicht zwingend. Das kann ja auch aus Persönlichkeitsfaktoren und so weiter kommen. Also dass man vielleicht einen Thrill sucht, den nächsten Kick und so, Adrenalin. Und es kann es geben, ja.
Aber du hast ja gerade vor allem gesagt, dass die Familie einen sehr großen Einfluss auf das hat, was im Leben so passiert, beziehungsweise was für Beziehungen wir auch vielleicht reproduzieren, oder?
Durchaus.
Weil das hat mir Magdalena auch erzählt, dass sie selber aus einer instabilen Familie kommt, was für sie in der Rückschau, wie sie es heute betrachtet, eine große Rolle gespielt hat.
Also mit meiner Mama war immer schwierig, ich wusste aber nicht genau warum. Also ich habe immer gefühlt, irgendwas stimmt hier nicht, ich fühle mich zu Hause nicht wohl. Das war mit 14 schon so. Also ich bin mit 12 von NRW nach Rheinland-Pfalz gezogen, das heißt kompletter Bruch. Meine Mama hat neu geheiratet. Ich wurde auch nie danach gefragt, ob ich überhaupt umziehen möchte, ne? Und mein Vater ist daraufhin halt nach Thailand ausgewandert. Das heißt, ab da war eigentlich gar kein Kontakt mehr. Die Vaterfigur hat einfach voll gefehlt. So, mein Stiefvater konnte das nicht wieder, ich sag mal, kitten oder so, ne? Es ging nicht, also hat mir der Vater komplett gefehlt, die Beziehung zur Mutter war irgendwie schwierig und ich wollte eigentlich nur zu Hause raus. Also ich wollte eigentlich jemanden auch, der mich so rettet und rauszieht, wo ich sage, okay, da ziehe ich hin und bei dir bleibe ich und so.
Das ist ja eigentlich sehr direkt ausgesprochen, ne? Also dass auch sehr viel der Wunsch der Vater des Gedanken war, jetzt für Magdalena gesprochen, in diese Beziehung reinzugehen. Und der Wunsch war so groß, dass sie, wie sie ja anfangs sagte, viele Warnzeichen auch komplett ignoriert hat. Also obwohl sie schon gemerkt hat, da könnte hier und da was nicht stimmen, hat sie es einfach beiseite geschoben.
Was war denn so eine Red Flag, von der du sagst, du hast sie ignoriert?
Ja, zum Beispiel, dass er die ganze Nacht lang unterwegs war und dann kam er mit einer Freundin, mit der er mal was hatte. Und die hat mich aber im Vorfeld immer beleidigt, weil die eifersüchtig auf mich war. Und ich habe gesagt, was machst du mit ihr? Warum bist du jetzt hier mit ihr? Und ich dachte, du bist zu Hause und schläfst. Und dann kam halt auch dann, im Nachhinein kam auch raus, dass er noch bei einer anderen Freundin gewesen ist, die mal was von ihm wollte. Also solche Sachen, also viel mit andere Frauen mit ins Boot holen, mit in die Beziehung reinholen. Ein krasses Ding war, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas könnte hier nicht stimmen, war, dass er mir mal gesagt hat, aus dem Nichts. Also wirklich, es gab keinen Zusammenhang. Einfach aus dem Nichts gesagt hat, irgendwann bringe ich dich um.
Okay, wow.
Und ich so, warte mal, hat er das gerade wirklich gesagt? Und habe dann gedacht, habe das so erstmal als Scherz abgetan, aber er hat es halt wirklich sehr ernst gesagt. Und es war auch nicht in einem witzigen Kontext. Also es war gar kein Kontext. Es war einfach aus dem Nichts, hat er es so zu mir gesagt. Und das hat er ein paar Mal gemacht.
Nach was für eine Dauer?
Da waren wir 3 Monate zusammen. Ich habe einfach sehr an sein Potenzial geglaubt und an den Menschen, den er mir am Anfang präsentiert hat. Also diese super liebe Seite, die er mir gezeigt hat und in die ich mich wirklich komplett verliebt habe und habe da immer dran festgehalten. Das heißt, wenn dann schon so Momente kamen, wo irgendwas komisch war, wo meine Intuition gesagt hat, stopp mal gerade, bin ich das übergangen. Also ich bin das bewusst übergangen, um zu sagen, nee, du vertraust ihm jetzt.
Was sagt es über Menschen aus, die so eindeutige Warnsignale ignorieren? Weil ich finde, das ist ja schon eine krasse Sache, wenn mir jemand sagt, ich bringe dich um, aber trotzdem glaube ich an, wir haben schön gesungen und hatten schöne Momente und so weiter. Was sagt das über den Menschen aus, der sich trotzdem auf so eine Beziehung einlässt?
Boah, Verallgemeinerung ist schwierig, weil wir ja doch alle individuell sind und individuelle Faktoren mit reinspielen. Und ich finde es aber total spannend, was Magdalena sagt. Also, ich kenne sie nicht, ich kann nichts über Magdalena sagen. Wenn ich sie kennen würde, dürfte ich nichts sagen, weil Schweigepflicht. Aber im Prinzip ist ja alles, was sie sagt, genau das, was auch die Wissenschaft uns quasi zeigt. Hm. Dass man das auch eventuell gar nicht wahrhaben möchte.
Verdrängung.
Auch, aber auch so ein, naja, wenn das stimmen würde, dann sagt das ja was über mich aus. Warum bleibe ich noch bei dieser Person? Warum lasse ich das mit mir machen? Hm. Die Folge wäre ja eigentlich eine Interpretation von, boah, da muss ich ja eigentlich super geringen Selbstwert haben und irgendwie weiß nicht, ob ich mich dann überhaupt wertvoll finde. Das kann ja nicht sein. Also wir wollen ja alle unseren Selbstwert hochhalten. Mhm. So. Keiner von uns will unangenehme Konsequenzen. Und sich da dann vielleicht auch zu sagen, nee, das kann ja nicht stimmen, mein Selbstwert ist normal, dann ist das alles aber auch vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das gar nicht. Also immer dieses, das Versuchen, nicht so krass an sich rankommen zu lassen oder nicht so auf sich zu beziehen, weil wir sonst vielleicht den Schmerz hätten. Wir hätten sonst die Trauer und müssten alles in Frage stellen, was wir vielleicht auch aufgeben. Manche ziehen quer durch die Republik für Partner, Partnerin. Andere brechen den Kontakt zu ihren eigenen Familien ab für Partner, Partnerin. Und das müsste man ja dann alles in Frage stellen und sich vielleicht auch denken, im schlimmsten Fall, boah, ich bin jemandem auf den Leim gegangen.
Weil die Beziehung einen zwangsläufig ja immer auf einen selber auch zurückwirft. Also man muss sich ja in einer Beziehung immer auch dann mit sich und seinen Positionen auseinandersetzen. Und das gerade in so einer frühen Verliebtheitsphase, klar, das wäre dann natürlich sehr früh, dass man alles einreißt. Was
klar,
man,
ja. Klar.
Du sprichst ja auch in deinem Buch sehr viel über Bindungstypen. Kann man das so schablonisieren quasi, dass man wirklich immer so Dynamiken rausfindet, welcher Bindungstyp auf welchen findet? Kann man das als Denkmuster irgendwie anlegen, um Dinge einfacher zu verstehen?
Jetzt kommt so die typische Psychologie-Antwort. Jein. Alles und nichts. Also wir haben ja verschiedene Bindungstypen. Sicher gebundene, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent. Also unsicher vermeidend ist eher so mit Distanz und so gekennzeichnet. Unsicher ambivalent ist Nähe-Distanz. Mhm. Also ja, da kann man Menschen reinstecken oder man kann feststellen, dass Menschen einen dieser Bindungstypen haben. Gleichzeitig ist aber auch bei den Forschenden rausgekommen so, es gibt auch die nirgends reinpassen. Und dann hat man die Kategorie desorganisierte Bindung aufgemacht und gesagt, okay, die Leute sind da. Genau. Es zeigt sich halt schon, dass in dieser letzten Kategorie eher Menschen sind, die Übergriffe und so weiter erlebt haben, vor allem in Kindheit und Jugend, dass die quasi diese anderen drei Arten, wie man mit Menschen umgeht, dass sie da wenig Wissen haben oder nicht so gut mit klarkommen, die erstarren vielleicht halt, wenn irgendwas ist. So, diese Sachen haben wir. Da können oder da sind wir alle auch irgendwo verortet. Und ja, natürlich finden sich dann Menschen, die irgendwie halbwegs zueinander passen oder halbwegs ähnlich miteinander umgehen, weil man es vielleicht auch gar nicht so gut aushalten würde. Dazu muss man allerdings sagen, das ist mir super, super wichtig, weil es gerade auf Social Media immer wieder irgendein Mist dazu veröffentlicht wird. Das ist nicht stabil und in Stein gemeißelt und das ist auf jeden Fall, also es kann sich auch im Erwachsenenalter noch ändern. Man kann ja positive und negative Erfahrungen machen im Leben. Surprise. Und
Ambivalenzen,
natürlich, genau, und natürlich verändert sich dann auch meine Reaktion auf andere Menschen.
Ja, das finde ich ganz spannend und ist wirklich ein Feld, was jetzt nicht in 90 Sekunden TikTok irgendwie erklärt ist. Also nicht umsonst studiert man sowas jahrelang. Und wir machen mal weiter mit Magdalena. Und zwar nach der Anfangszeit, die sie ja beschrieben hat wie im Märchen, wo sie dann sehr schnell sich in diese Beziehung stürzte, hat sich ihre Intuition dann doch bestätigt. Also ihr Ex zeigte sich als sehr impulsiv, war zunächst sehr gewalttätig gegenüber Dingen. Jetzt erstmal nicht gegen sie, hat rumgeschrien, Wutausbrüche und so weiter. Und sie hat mir von unterschiedlichsten psychischen und emotionalen Missbrauch erzählt. Was mir besonders krass aufgefallen ist, war etwa Schweigen. Tagelanges Schweigen in der eigenen gemeinsamen Wohnung.
Viel auch mit Silent Treatment. Also es war aus dem Nichts, dass er mich mal 3-4 Tage lang am Stück ignoriert hat, obwohl wir in einer kleinen Wohnung zusammen saßen. Und sobald aber Freunde da waren, konnte der plötzlich reden wie ein Wasserfall. Und sobald die weg waren, war wieder still. Und ich wusste auch nie, woran liegt's. Also man projiziert sich ja auf sich selber dann. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was ist passiert? Dann gehst du im Kopf alles durch, was ist gewesen? Und ich habe ihm auch oft gesagt, sag mir, was ich falsch gemacht habe, damit ich das nicht mehr mache. Ich habe mich quasi Stück für Stück immer an ihn angepasst, beobachtet, was ist okay, was ist nicht okay. Und habe gesagt, okay, wenn das heute nicht okay ist, mache ich das morgen nicht mehr. Das Problem ist aber, dass heute etwas in Ordnung ist und morgen ist es nicht mehr in Ordnung. Übermorgen ist es aber wieder in Ordnung. Du kannst keine Regeln festfinden, wie du zu sein hast, weil du bist nie genug, es ist nie in Ordnung, es ist nie alles so, wie er es haben will. Und er hat mich halt sehr isoliert, das heißt, ich hatte eigentlich gar keinen, ich hatte keine Freunde mehr, ich hatte Kontakt zur Familie, war eigentlich gar nicht. Er hat mir die Leute auch, die ich noch hatte, eher schlecht geredet. Also auch gesagt, ja, deine Mama will nur Böses für dich und meine Freundin, das wären alles Schlampen und die würden nichts Gutes von mir wollen. Und es gab halt auch immer Stress, das heißt, wenn ich rausgegangen bin ohne ihn, dann hieß es immer, mit wem bist du? Was machst du? Wer ist mit dabei? Und aber nicht, dass es einmal kommt, sondern es kommt immer wieder. Das heißt, du hast richtigen Telefonterror. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich gehe dann halt einfach nicht mehr raus. Und dann war ich quasi wie sein Hund, den er Gassi geführt hat. Das heißt, wenn er wollte, dass ich mitkomme, bin ich mit ihm raus. Sonst war ich alleine zu Hause und bin halt zu Hause geblieben.
Was das alles für Magdalena bedeutet, das klären wir jetzt im späteren Verlauf nochmal. Sie ging ja in Therapie, nebenbei bemerkt nicht nur in eine, sondern in zwei, Traumatherapie und Verhaltenstherapie, gleichzeitig parallel. Aber ich würde an dieser Stelle gerne mal auf die andere Seite eingehen, also auf die Täterseite. Weil das Muster ist ja schnell erklärt und liest man auch oft, von Narzissten, von Psychopathen wird öfter geredet und da fallen immer wieder Begriffe wie Lovebombing, also am Anfang die rosarote Phase mit Liebe überschütten, Komplimente ohne Ende, du bist meine Frau, ich will dich heiraten, mein Leben mit dir verbringen und so weiter. Was sich dann in kürzester Zeit ins absolute Gegenteil kehren kann, wie wir es jetzt uns gerade anhören. Was ich da auch raushöre, ist so einfach Menschen krass abhängig machen von sich. Also du wohnst jetzt bei mir, du gehst nicht zur Schule, du hast kein eigenes Geld, du gehst nur raus, wenn ich das will. Also Kontrolle über einen Menschen. Wer macht sowas und warum? Wer sind diese Menschen, die auf Täterseite stehen?
Das sind nicht alles NarzisstInnen oder PsychopathInnen. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Die Zahlen, wie viele Menschen es mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung gibt, ist echt gering. Wir reden da vielleicht von 1-2% der Menschen.
Ist ja gar nicht so wenig. Also einer von 100.
Ja, es, so rum klingt es nicht wenig, aber so oft, wie man angeblich hört, dass jemand angeblich Narzisst sei, damit verglichen ist es schon wenig. Manchmal ist halt jemand auch einfach ein Arschloch. So. Und das muss man auch vielleicht ganz klar so sagen. Und ja, das sind absolut bekannte Vorgehensweisen, jemanden kontrollieren, möglichst Kontakt zu anderen, weil der Kontakt zu anderen könnte ja auch machen, dass die anderen einem objektive Fakten wiedergeben und sagen, glaubst du, das ist eine funktionale, gute Beziehung? Und dass man dann selber in so Fragezeichen kriegt und vielleicht an der eigenen Beziehung zweifelt. Das will ich ja alles vermeiden. Ich möchte ja, dass die Person nur noch für mich da ist. Und da ist natürlich spannend mit diesen einzelnen, oder es wäre spannend, mit diesen einzelnen Personen zu sprechen. Weil das kann auch durchaus daher kommen, dass man eventuell selber gar kein gesundes Miteinander beigebracht bekommen hat, dass man sich andere zum Vorbild nimmt, die es auch nicht so geil gemacht haben, und aber auch, dass man denkt, Liebe würde bedeuten, dass jemand nur noch so für mich da ist und nur das macht, was ich sage und keine anderen Freundschaften hat und nur mit mir unterwegs ist. Meiner Erfahrung nach, das ist absolut klinischer Eindruck, das heißt also nur Eindruck von den Menschen, die ich gesehen habe, hat überhaupt keine wissenschaftliche Basis. Mein Eindruck ist aber, dass diese Menschen dann diesen Unterschied manchmal gar nicht sehen. Wenn ich dann frage, aber was ich nicht verstehe,
Welchen Unterschied meinst du?
Warum dürfen sie Freundschaften haben und sich mit denen treffen, aber ihr Partner, ihre Partnerin nicht, dass sie dann auch da sitzen und sagen, ja, stimmt. Warum da? Und dann ist es eigentlich, ja, ganz oft eigentlich eher so ein, na, weil ich mehr vertraue. Dann ist es halt ein Vertrauensproblem. Und dann versuchst du das irgendwie zu lösen, indem du die andere Person kontrollierst. Und das ist ja aber auch nicht geil, was du da machst.
Ja, ich meine, das, was jetzt Magdalena beschreibt, was ihr widerfahren ist, da muss man ja wirklich sagen, also auf der anderen Seite muss ja jemand stehen, das ist ja absolut nicht normal. Also für mich klingt das nicht mehr nach Graubereich und hätte, wäre, könnte, sondern das ist ja schon richtig krass, also pathologisch, wenn ich den Begriff so verwenden kann. Und ja, ich frage mich auch, wo sind die Grenzen dessen? Also ich meine, Narzissmus steckt irgendwie in jedem von uns. Ich meine, gerade in Zeiten von Social Media trieft Narzissmus aus allen Poren. Aber auch solche Dinge wie Lovebombing zum Beispiel. Also ich meine, in der Verliebtheitsphase sich viele Komplimente zu machen oder sich viel liebevoll einander zuzuwenden, ist ja irgendwie normal. Vielleicht von einer gemeinsamen Zukunft zu träumen, ist ja vielleicht irgendwie normal. Dass es dann so kippt und ich jemanden komplett kontrolliere, ist vielleicht nicht normal, aber eifersüchtig zu sein wiederum ist ja vielleicht auch ein bisschen normal. Also wie kann man das so ein bisschen eingrenzen, wo geht es zu weit und wo müssen die Alarmglocken schrillen?
Es ist ja, wie du sagst, Lovebombing am Anfang und so weiter, das machen wir alle durchaus. Ich würde sagen, die Alarmglocken dürfen ruhig klingeln, wenn ich den Eindruck habe, meine Grenzen werden überschritten, wenn ich den Eindruck habe, ich leide darunter, es beeinträchtigt irgendwie den Alltag, also ne, ich darf FreundInnen nicht mehr treffen und so. Oder aber auch, wenn ich die Person bin, die das irgendwie macht, wo da kann man sich halt schon fragen, machen das andere das auch?
Mhm.
Und wie, warum mache ich das eigentlich? Weil ganz oft, muss ich ehrlich sagen, ist das dem Menschen nicht bewusst.
Diejenigen, die Täter sind sozusagen in der
Genau, manche Sachen sind dem bewusst. So, natürlich habe ich verboten, ne, und eine Minirock durfte sie nicht anziehen und sowas. Das ist denen schon bewusst. Aber so Sachen wie Lovebombing oder so, dass man am Anfang jemanden richtig überschüttet hat, das ist solche Sachen, die so zwischen den Zeilen ganz viel Auswirkungen haben, die sind denen ganz oft gar nicht bewusst.
Zurück zu Magdalena. Sie hat ja unter ihrem Partner, Ex-Partner, dann sehr gelitten. Und der ist aber nicht zur Therapie gegangen, so viel weiß ich. Und einige würden sagen, Mädchen, lauf so weit, wie du kannst. Konnte sie aber nicht. Auch nicht, als aus dem emotionalen Missbrauch physischer Missbrauch wurde und sie wirklich angegriffen wurde, von ihm gewürgt wurde, er ihr die Nase gebrochen hat, zweifach und so weiter. Und selbst dann konnte sie sich nicht lösen, sondern ihre Gedanken im Gegenteil nahmen ganz, ganz dunkle Gestalten an.
Ich möchte nicht mehr leben. Das hatte ich auch oft. Ich hatte in dem Jahr das oft, dass ich abends eingeschlafen bin und dachte, bitte lass mich morgen nicht mehr aufwachen.
Das war deine Reaktion. Nicht, ich möchte nicht mehr mit diesem Typen sein. Ich möchte zurück zu meiner Mama. Ich möchte meine alten Freunde sehen oder meine Geschwister sollen. Ich möchte nicht mehr leben.
Ja, ja. Also ich hatte ja auch nie, eigentlich nicht wirklich was, zu dem ich zurück hätte kehren können. Also das Verhältnis zu meiner Mutter war ja auch gestört und mit meiner Schwester war damals gar kein Kontakt. Hätte ich ihn verlassen, dann wäre ich alleine gewesen und dann wäre ich an dem Schmerz zerbrochen und ich wusste, das wird schmerzhaft, wenn ich mich von dem trennen muss. Deswegen war die einzige Möglichkeit, entweder er ist wieder für mich da und er ist der, den ich kenne, oder ich will halt nicht mehr hier sein. Es gab nichts dazwischen und das war dann auch ein Tag, wo ich es quasi versucht habe. Irgendwas hat mich halt immer trotzdem noch festgehalten, es nicht zu tun, weil ich nicht sterben wollte, ich wollte von ihm gerettet werden. Deswegen habe ich ihm auch oft gesagt, ich bringe mich um, wenn du nicht kommst und solche Sachen, was ja auch schon total toxisch ist, sowas zu sagen. Aber ich habe wirklich gedacht, ich will von ihm gerettet werden, ich will, dass er wieder der ist, der er vorher war. So, weil, ja, das Leben quasi ohne ihn nicht lebenswert für mich war.
Deine Liebe ist verschwunden, es ist nachts und ich bin allein. Sag, wer heilt jetzt meine Wunden? Würd so gerne bei dir sein. Was ist der Sinn des Lebens ohne dich? Sag, denkst du überhaupt noch an mich? Diese Fragen bringen mich um. Bitte sag, was soll ich tun?
Ich finde das eine sehr verzogene Wahrnehmung der Realität. Also du bist nicht da und deswegen will ich sterben. Was mich auch an Süchtige oder an Entzüge erinnert. Also im Entzug, wenn ich jetzt nicht mehr ballern kann oder wenn ich jetzt nicht mehr spielen kann, ich werde so depressiv, dass ich Suizidgedanken entwickle. Also dass man wirklich abgekoppelt ist von der Realität auf eine Art und Weise. Magdalena hat das beschrieben als emotionale Abhängigkeit. Gibt's diesen Begriff und was ist das?
Wo wir erstmal aufpassen müssen, ist, dass wir das nicht verwechseln mit einer dependenten oder abhängigen Persönlichkeitsstörung. Die gibt es nämlich auch. Aber jetzt der Disclaimer, weil man das immer mit dazu fügen muss, gefühlt. Nicht alle Menschen, die in, ich nenne sie mal, toxischen Beziehungen bleiben oder die in Beziehungen sind mit körperlicher, emotionaler Gewalt, haben irgendeine abhängige Persönlichkeitsstörung. Das erstmal gar nicht. Ja, klar gibt es emotionale Abhängigkeit, weil wir alle erstmal ja darauf angelegt sind, evolutionär. Der Säugling ist von uns abhängig, kann alleine nicht überleben, kann die Fliege nicht aus dem Gesicht schlagen. Deswegen, wir brauchen andere Menschen und darauf sind wir erstmal alle programmiert. So. Die Sache ist, was dann aber später mit dazukommt. Es gibt halt verschiedene Faktoren. Wir haben zum Beispiel erlernte Hilflosigkeit. Menschen, die negative Konsequenzen haben, immer wieder bestraft werden. Und diese Bestrafungen kommen vermeintlich aus dem Nichts. Und das hat uns Magdalena ja erzählt. Verstummen, da wird nicht gesprochen und dann sind noch schlimmere Sachen passiert. Irgendwann kommt man in so ein Mindset, wo man einfach nur noch drauf wartet, was wird als nächstes passieren. Mhm. Weil man das ja nicht vorhersagen kann. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie irgendwas falsch gemacht habe, sondern das kommt so aus dem Nichts. Ich kann es 30 Mal so machen und beim 31. Mal werde ich dafür bestraft. Und dass ich da dann einfach nur noch da sitze und warte und sage, ja, es kommt halt irgendwann.
So eine Selbstaufgabe.
Absolut, und man auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit verliert, dass man irgendwas überhaupt machen könnte, irgendwas dazu beitragen könnte, dass es besser wird, dass es irgendwie nochmal schön wird. Aber irgendwie ist da halt noch die Hoffnung. Und dann bleibt man halt da und denkt sich und klammert sich auch fest an so jeden kleinsten Strohhalm. Da hat jemand mal kurz gegrinst, oh Gott, ja, cool, es hat funktioniert und so. Und dann passiert aber wieder dieselbe Scheiße und die hält man dann aus. Und ich glaube auch ganz oft, Jahre später sitzt man dann da und fragt sich so, was hat mich da eigentlich geritten?
Hm. Ja, also sehr ähnlich, wie du es gerade beschreibst, hat Magdalena mir das auch erzählt. Wir haben natürlich viel länger gesprochen als die Töne, die wir jetzt hier von ihr hören, wo sie auch sagt, naja, und dann jede kleinste Regung ist wieder so, ah, jetzt könnte es doch wieder werden und die Hoffnung schimmert wieder auf und so weiter. Und so ging das emotionale Chaos hin und her, bis sie aber eines Nachts von ihm auch vor die Tür gesetzt wurde. Und da ist sie in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen, hat sie mir erzählt. Also es war kaum auszuhalten, dieser Schmerz. Bis er sich dann eines Nachts aus dem Nichts wieder um 5 Uhr meldete und die beiden sich getroffen haben auf dem Spielplatz und können wir noch mal reden. Und er sagte die Worte, ah, du bist die Einzige, die mich immer verstanden hat. Und Magdalena sagt, oh, und dann hatte er mich. Ich kann ihn doch retten und das wird doch alles wieder und so weiter. Und dann waren sie wieder zusammen.
Und dann hat er mir ein paar Tage später einen Heiratsantrag gemacht. Vor seiner Familie. Was quasi wieder so krass Lovebombing, ne? Es ist wieder das komplette Gegenteil von dem, was vorher war. Und ich war wieder voll drin, wieder voll verliebt, wieder voll glücklich.
Hat aber nicht lange angehalten, kann man dazu wieder sagen. Also es ging dann wieder das Gleiche wieder von vorne los. Aber auch das hat mich wieder an so eine Sucht erinnert. Man nimmt wieder so einen kleinen Hit, so einen kleinen Konsum, man blendet alles Negative aus und ist wieder voll drin und verdrängt alles, was die Droge mir jemals angetan hat. Dass sie mich pleite macht, dass sie mich depressiv macht, dass sie, was weiß ich, meiner Gesundheit schadet und so weiter. Und ist das jetzt nicht genau das, was sie im Intro besprochen hat, dieser Hormoncocktail, dieses, ah, man ist doch schnell wieder drin und hat wieder diese Dopaminausschüttung oder diese Oxytocin, was auch immer, Hormone da freigesetzt werden?
Ah, schwierig. Also natürlich passiert das alles, auf jeden Fall. PatientInnen mit Abhängigkeitsdiagnose erklären mir ganz oft, die vergessen ja nicht die negativen Konsequenzen, die passiert sind, sondern sie nehmen die Substanz, obwohl die passiert sind. Oder sie nehmen in Kauf, dass es nochmal passiert. Bei so Liebesbeziehungssachen ist eher die Sache, dass man davon ausgeht, die negative Konsequenz wird ab jetzt nicht mehr eintreten.
Mm.
Der wird sich nicht mehr so verhalten, sondern jetzt wird alles viel besser. Also es ist eher so eine riesige Hoffnung und fast schon, ich meine es gar nicht wertend, aber fast schon vielleicht so eine Art Blauäugigkeit, weil man so sehr auf der Suche ist nach Liebe, nach der einen Person, die mich so nimmt, wie ich bin und mir das gute Gefühl gibt, dass man bereit ist, so vieles zu verzeihen.
Das ist ja eine Realitätsverweigerung, könnte man ja eigentlich ein bisschen sagen.
Und bis zu einem gewissen Grad brauchen wir das auch. Oder es ist völlig erwartbar.
In der Liebe, meinst du?
Natürlich. Also in vielen Bereichen des Lebens, aber auch in der Liebe. Ey, ganz ehrlich, boah, keine Ahnung, wenn wir beide uns kennenlernen würden und vielleicht in einer Beziehung sein wollen würden, ich setze mich doch natürlich nicht damit auseinander, dass wir uns vielleicht wegen der Spülmaschine streiten werden. Oder Paare, die Kinder zeugen, denken doch auch nicht dran, Alter, puh, die nächsten 2-3 Jahre ausschlafen wird jetzt echt schwierig oder durchschlafen oder so. Natürlich nicht. Wir brauchen eine gewisse Naivität, die muss da sein, damit wir vielleicht Dinge angehen, weil wir uns sonst direkt von Anfang an dagegen entscheiden würden.
Magdalena hat sich ja entschieden, zu ihrem Ex zurückzugehen. Sie glaubte ihm, dass er sich geändert hätte, dass die negativen Konsequenzen seines Handelns einfach nicht mehr eintreten würden, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber sie wurde eines Besseren belehrt und der Missbrauch ging wieder von vorne los. Und es dauerte eine ganze Weile, bis sie es dann aber aktiv selbst in die Hand genommen und sich getrennt hat. Und obwohl ihr so viel Leid widerfahren ist, war diese Trennung alles andere als einfach.
2019 habe ich mich dann das erste Mal von ihm selber getrennt. Da waren wir 2 Jahre zusammen. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte den nicht mehr lieben. Ich möchte mit dem keinen Kontakt mehr, gar nichts. Und habe es auch echt versucht durchzuziehen. Aber man muss sich das wirklich vorstellen, wie wenn du von der Droge weg bist. Weil du sitzt dann da und kannst nicht schlafen, kannst nicht essen. Du hast 24/7 diesen Typen im Kopf. Es geht 24/7 nur um ihn. Meine Gedanken haben gar nicht mir gehört in der ganzen Zeit. Es ging immer nur, was macht er gerade? Was würde er denken, wenn ich das tue? Was würde er denken, wenn er mich jetzt sehen würde? Was würde passieren? Wie kriege ich wieder seine Aufmerksamkeit? Oder mit wem ist er gerade unterwegs? Es war wirklich 24/7, war nur er in meinem Kopf. Ich hatte keine eigenen Gedanken mehr.
Und das, was du jetzt beschreibst, finde ich, ist wirklich sehr mit einer Drogensucht zu vergleichen. Mhm. Also wenn du mit etwas aufhörst und denkst, Digga, ich will konsumieren, ich habe Suchtdruck, ich habe Craving, ich will jetzt in die Spielo, ich will in die Kneipe, ich will mir einen bauen oder ich will die Nase ballern, so, das kennen ja Süchtige und du kannst nicht klar denken, du hast keine eigenen Gedanken, die Sucht hat dich völlig im Griff und wie du gerade gesagt hast, der kleinste Funke reicht und du bist wieder drin.
Als Sucht es zu bezeichnen wäre eigentlich, ich glaube, das wird nochmal, zumindest auch für die Leute, die im Umfeld drumherum sind, besser helfen, also wird auf jeden Fall helfen, dass die verstehen, das ist jetzt nicht, die ist dumm und naiv und rennt zurück, sondern die ist süchtig und die kann nicht anders als zurück. Weil es ist wirklich, wenn man auch wirklich versucht, sich zu trennen, das ist so eine tiefe Verzweiflung, das muss man erstmal erlebt haben, um es überhaupt zu verstehen. Und es ist schnell geurteilt und schnell gesagt, so ja, bist ja selber schuld, wenn du wieder zurückläufst. Aber du würdest einem Heroinkranken auch nicht sagen, so hier, so, dann nimm's halt nicht mehr.
Und das ist die Frage, gibt es da irgendeine Begrifflichkeit, die es auch für die Außenstehenden ein bisschen einfacher macht, das zu verstehen? Weil ich finde, das ist ja aus Magdalenas Perspektive gesprochen wirklich ein großer Punkt. Man sagt leicht von außen, ach, du bist naiv, ach, der tut dir doch nicht gut, das musst du doch wissen und guck mal hier ABC und das wird wieder passieren. Aber trotzdem ist sie ja immer wieder hingerannt und sagt heute, ey, ich war doch nicht dumm, aber ich konnte einfach nicht anders.
Ich finde dieses Süchtigkeitskonzept quasi als Metapher total treffend. Na, unser Gehirn reagiert ja auch relativ ähnlich, wenn man verliebt ist versus eine Substanz einnimmt, aber halt doch nicht gleich. Da muss man einfach unterscheiden. Und ich weiß auch nicht, ob das so viel das nachvollziehbarer machen würde, weil halt bei einer Substanz, da erhöhen wir die Dosis, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ich sehe das nicht in einer Beziehung, um ehrlich zu sein. Oder bei einem anderen Menschen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Also wie will ich das intensiver irgendwie machen? Gleichzeitig dieses Craving und alles. Ja, also ein anderer Begriff dafür, den haben wir ja schon, ist Liebeskummer. Mhm. Ich sitze dann da, mir geht's dreckig und ich möchte aber Kontakt zu dieser anderen Person. Also
auch ein Stück weit normal.
Kommt aufs Ausmaß an.
Genau. Aber das heißt, so einen wirklich pathologisierenden Begriff für eine Liebessucht oder so oder für dieses übertriebenen Wunsch nach Bindung oder so, der das irgendwie beschreiben würde für so ein Umfeld, warum man trotzdem immer wieder hingeht, gibt's praktisch nicht.
Nee, auch nicht so richtig. Also ne, als Diagnose hätten wir vielleicht die dependente Persönlichkeitsstörung, aber das muss nicht sein und so. Ich glaube, die Begriffe sind einfach die wir kennen. Einsamkeit, Verzweiflung, verknallt sein, aber halt in einem Ausmaß, wo wir anderen sagen würden, wow, ich kenne das nie so.
Mhm. Magdalena hat es ja dann schlussendlich geschafft, sich von ihrem Ex-Partner zu lösen. Was mir im Gespräch aufgefallen ist, ist, dass sie unglaublich viele Fachbegriffe jongliert hat. Damit habe ich normalerweise Probleme. Da kommen wir jetzt später noch drauf zu sprechen. Bei ihr war das aber etwas, was ihr sehr viel Macht wiedergegeben hat. Also die Begriffe wie Lovebombing, Futurefaking, Silent Treatment, emotionale Abhängigkeit. Also ich könnte jetzt noch viel mehr nennen, die ich alle schon wieder vergessen habe. Bei ihr, habe ich gemerkt, war das eben wirklich wichtig, all diese Begriffe zu lernen. Und das hat meine Perspektive auch ein bisschen verändert dahingehend.
Jedes Stückchen, was ich mir geholt habe an Wissen, war wieder mehr Macht über mich selber haben. weil ich quasi wie, man ist quasi wie in so einer Gehirnwäsche drin. Man weiß ja gar nicht, was wirklich passiert, weil man wird ja wirklich aktiv manipuliert vom Gegenüber. Und das muss man erstmal verstehen, was war hier gerade Realität und was war wirklich nur Manipulation. Und dadurch, dass ich mich mit dem Thema befasst habe, konnte ich immer sagen, ah, das war Gaslighting, ah, das war Lovebombing. Und dann kam immer mehr so, wo es Klick gemacht hat und ich quasi wieder die Macht über meine Wahrnehmung wieder hatte und wusste, okay, das sind alles nur Tricks und Spielchen, das ist alles gar nicht echt. Deswegen sage ich auch immer Leuten, denen es ähnlich geht, holt euch so viele Erfahrungsberichte wie möglich, lest so viel wie möglich, hört so viel wie möglich, guckt so viel wie möglich, um einfach so auch wieder die Macht darüber zu haben und wieder zu wissen, was ist überhaupt passiert. Ja, das ist sehr wichtig.
Hat das auch einen erneuten Rückfall vielleicht sozusagen verhindert, dadurch, dass du besser Bescheid wusstest?
Ja, ich denke schon. Ich konnte es aufdecken. Also wenn dann auch ein Moment war, wo irgendwas gewesen ist, dass ich dann sagen konnte, hier, lass das, das ist Manipulation, so, hör auf damit. So, und habe das dann aber auch kalt, also es hat mich kalt gelassen. Ne? Also er hatte nicht mehr diesen emotionalen Zugang auch. Und das ist heute auch ganz wichtig, dadurch, dass wir ja noch so ein bisschen Kontakt haben übers Kind, dass er einfach keine offenen Türen mehr findet.
Jetzt ist alles anders, scheiß auf, tut dir leid. Denn das hast du getan, das hast du auch so gemeint. Doch alles gut, du kommst zu spät. Siehst du, es tut mir nicht mehr weh. Jetzt ist alles anders, scheiß auf, tut dir leid. Denn das hast du getan, das hast du auch so gemeint. Doch alles gut, du kommst zu spät. Siehst du, es tut mir nicht mehr weh.
Wissen ist Macht, sagt man ja. Du als Psychologe und Psychotherapeut, wie schätzt du das jetzt ein, den Wert von Wissen?
Also erstmal ganz allgemein total hoch. Also Wissen ist der Schlüssel, der ganz viele Türen öffnet. Bei so Begriffen, die auf Social Media und so verwendet werden, diese gesellschaftlichen Begriffe wie Lovebombing, Future Faking, Silent Treatment oder auch Stonewalling genannt, wenn man quasi verstummt wie eine Wand.
Oh, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, aber darauf wollte ich natürlich hinaus. Was ist mit dem Wissen, was auf Social Media verlängert wird oder da vielleicht auch anders interpretiert und einfacher zugänglich gemacht wird?
Ich fange erstmal mit dem Kontra an, um dann mit einem positiven Abschluss zu enden. Die sind pseudowissenschaftlich und das kann natürlich so ein bisschen verlocken und dazu führen, zu sagen, ah ja, genau, und der hat bestimmt die Diagnose und das muss sein und man schiebt alles so von sich weg. Das kann sein. Das Gute ist, dass man auf jeden Fall ja merkt, ey wow, ich bin hier alleine. Wenn es andere nicht gäbe, die das auch erlebt haben, gäbe es keinen Begriff dafür. Also es muss andere geben haben. Ja, und das erklärt ja auch so, es ordnet ein, was die Person gemacht hat und zeigt einem ja nochmal mehr auf, das ist nicht üblich in Beziehungen, dass man so und so reagiert. Das ist auffällig, das ist nicht okay. Also einerseits, man ist nicht allein, andererseits, es erklärt und ordnet ein das Verhalten der anderen Person. Und das kann ja auch durchaus dazu führen, wenn ich so ein Konzept dann im Kopf habe, dass ich auch in zukünftigen Beziehungen so ein bisschen sensiblere Antennen habe und vielleicht dann auch früher erkenne und früher die Reißleine ziehen kann und sagen kann, okay, nee, Freundchen, da ist die Tür.
Was mir am meisten im Kopf geblieben ist nach dem Gespräch mit Magdalena und jetzt zur Frage führt, wie kann man dem vorbeugen oder was kann man tun als Außenstehender oder wie kann man sich selbst schützen? Ich fand am krassesten einfach die Isolation, die sie erlebt hat. Also, dass sie abgeschnitten wurde von ihrer Familie, von ihren Freunden, da in der Wohnung saß und sie letztendlich sich in Suizidgedanken wiederfand, weil sie dachte, ich habe ja auch nur noch ihn. Wo ich auch wieder an die Droge dachte, wenn jemand krass süchtig ist, hat der auch nur noch seine Substanz im schlimmsten Falle. Und die Wahrnehmung ist so verzerrt, dass auf der anderen Seite der Suizid steht. Im schlimmsten Falle. Das war für mich so das Warnsignal, wo ich denke, boah, wenn man in einer Beziehung ist, wo man wirklich isoliert wird und soziale Kontakte kontrolliert werden, Alter, Code Red, das ist wirklich absolut nicht normal. Was sagst du aus deiner professionellen Sicht? Gibt's da noch mehr, wo man vorbeugen kann oder wo die Alarmglocken schrillen sollten?
Ich persönlich würde es vereinfachen und runterbrechen und würde mich immer fragen, was würde ich einer Freundin oder einem Freund raten, wenn der oder die mir erzählen würde, das und das macht mein Partner oder das und das passiert in unserer Beziehung. Und wenn ich denen was anderes sagen würde, als das, was ich lebe, dann würde ich mich schon mal fragen, also was geht hier gerade ab?
Mhm. So der eigene Ratgeber sein, der eigene Coach sein mäßig.
Genau, weil wir ganz oft einfach doppelte Standards haben und wir selber muten uns mehr zu oder halten mehr aus, als wir es bei anderen sagen würden. Das passiert ganz oft und dass wir uns selbst, wir sind unser größter Kritiker und uns manchmal echt scheiße behandeln oder dann behandeln lassen. Ey, wenn ich meine Freundin, meinen Freund nicht so behandelt sehen wollen würde, dann habe ich das vielleicht auch nicht verdient.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall und bricht es irgendwie sehr einfach runter. Umut Özdemir, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und wenn ihr jemanden kennt, der in so einer toxischen oder missbräuchlichen Beziehung ist, dann kann ich euch von Magdalena nur ausrichten, seid einfach für diese Person da. Versucht Kontakt zu halten und ansprechbar zu bleiben. Ihr werdet niemanden aus so einer Beziehung rausholen können. Das ist, glaube ich, wie Therapie. Das muss jemand schon von sich selbst aus wollen. Aber Magdalena hat mir eben gesagt, wenn nur jemand da gewesen wäre zum Zuhören, zum Einordnen oder Auffangen, dann wäre das schon eine Riesenhilfe gewesen und das Ganze hätte vielleicht gar nicht so lange andauern müssen. Und an die Leute, die selbst in so einer Beziehung stecken, redet mit Menschen darüber, vertraut euch jemandem an und dann wird euch vielleicht auch geholfen. In diesem Sinne, das war's mit dieser Folge. Passt auf euch auf und bis dahin.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Und wer jetzt Lust auf mehr hat, dem empfehle ich den Sex-Podcast Im Namen der Hose von unseren BR-Kolleginnen bei PULS. Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl sprechen ganz offen und ohne Tabus über alles, was mit Liebe, Sex und Beziehung zu tun hat und beantworten für euch Fragen wie, was passiert eigentlich in einem Squirt-Workshop? Können auch Frauen Blue Balls haben und wie streitet man richtig? Im Namen der Hose gibt's jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.